Buongiorno ragazzi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gästekurve.
Okay.
Das war Marc Keller.
So, das ist Marc Keller. Ich wollte gerade sagen, du hast letzte Woche so viel Werbung gemacht. Ich glaube, dass das Marc Keller das auch deutlich gemerkt hat.
Da siehst du, ich bin noch nicht so ganz geübt in diesen Imitationen. Ich weiß gar nicht, man sagt noch
ja,
den
das,
Namen.
Ja, das war
dazu,
aber, ne? das war schon okay. Also ich habe erst gedacht so, okay, es ist Falco und auch kein schlechter Falco. Aber dann fiel mir ein so, na, Moment, wir haben ja drüber gesprochen, Marc Keller.
Ich habe mir es heute wieder angeguckt und du hast natürlich total recht gehabt mit diesem Falco-Ding. Es ist tatsächlich so ein bisschen auch die Söhne, wie die immer so Vater und so.
Vater.
Sehr gut. Ja, das ist ein bisschen Falco. Ja, die kommen
das
auch
ist
da
so
aus
diese,
Süddeutschland.
Diese
vielleicht
Wiener,
gibt es da so eine Verlinkung oder so.
Kann sein. Also das ist so diese Wiener Schmäh, dieses Wiener Bohem, künstlerisch Arrogante. So, das hat Falco ja, das war ja eine Kunstfigur. Ne? Das hat er natürlich auf die Spitze getrieben. Es kann sein, dass dem Marc Keller und den Kindern das so gut gefallen hat, dass es so eine Hommage ist.
Marc Keller und Kinder, gute Band.
Marc Keller und Kinder, der neue Rolf Zukowski ist da.
Rolf Zukowski, schwierig.
Als der Papa bei Cobra 11 noch war, hui, was war das schön.
Ich wollte eigentlich fragen, wie es dir geht, aber ich glaube, ich kann mir die Frage sparen. Du wirkst sehr aufgeladen, voller positiver Energie.
Es geht mir gut, ja. Ich bin, ich erzähle das jetzt auch nochmal hier im öffentlichen Rahmen. Wir haben das eben im Vorgespräch kurz sind wir mal da durchgegangen. Ich bin jetzt seit einer Woche, seit 8 Tagen, um genau zu sein, fest angestellt.
Wahnsinn.
Also, keine Sorge, ne? Ich repariere jetzt keine Autos oder so. Oder mach irgendwas, was man gelernt
oder
haben muss.
Kochst im Knast, arbeitest in der Knastküche.
Boah, das wäre heftig.
Ich weiß auch
also
nicht, warum
der Doku-Fan in mir würde sich das auch mal wünschen, tatsächlich. Ja. Ja. Nee, es ist ein Beruf, den ich mir glaube, tatsächlich. Ich bin jetzt tatsächlich bei Banjai, also ehemaliges Brainpool, die sind ja von einem französischen Konzern übernommen worden, namens Banjai. Und da sitze ich jetzt und bin Realisator und Content Creator, steht in meinem Arbeitsvertrag.
Krass, steht da wirklich Content Creator?
Da steht Content Creator und Realisator. Ja. Der Realisator, habe ich jetzt neu gelernt, ist quasi das Bindeglied zwischen Kamera und Regie. Also du machst quasi so on the fly Regie einfach in allen möglichen Projekten. Und da kümmere ich mich um einen von Deutschlands aufstrebenden Comedy-Newcomern. Aus dem wird bestimmt mal was.
Heinz Erhardt, wie komme ich denn auf Heinrich? Heinz Erhardt.
Genau. Ja, genau. Heinz Rühmann.
Hör mal, wie wohl fühlst du dich mit dem Wort Content Creator? Weil
es geht.
Als ich diese Geschichte da in Sevilla gemacht habe, da gab es, haben wir irgendeinen Marketingchef, glaube ich, von Krombacher oder so kennengelernt auf dieser Reise.
Ja.
Und da wurde ich als Content Creator, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben vorgestellt.
Ja.
Und ich habe mich, das war, kennst du so einen Moment, wenn jemand dich vorstellt, aber du merkst nicht, dass du vorgestellt wirst. Das war so, weil mein Name wurde nicht gesagt, sondern es wurde so auf mich gezeigt und ich war wieder mit den Gedanken in komplett anderen Welten. Und dann, und hier unser Kollege, der ist Content Creator und ich dachte so, wer, was, wie, wo, ich?
Welcher Kollege? Kommt jetzt noch ein Vierter? Kommt jemand noch irgendwo her?
Ja. Was für Content was?
Ja. Ach, ich? Ja, ich bin das?
Ach so. Ja, interessant.
Content Creator ist auch so, also ich habe es ja sogar schriftlich und schriftlich sieht es noch komischer aus irgendwie.
Ja, das ist auch alles und nichts, ne?
Das ist alles und nichts und das haben diese ganzen englischen Titel und bei Banjai, das war früher bei Brainpool auch schon so, sind die Titel sowieso alle englisch, ne?
Ja.
Wo man sich auch immer denkt, so ja, also Head of irgendwas liest sich immer geil, aber wenn du dann mitkriegst, was er eigentlich macht, kann man halt auch sagen, gut, ist halt der Hausmeister, ne?
Der sehr gut bezahlte Hausmeister.
Ja, genau, der Facility Manager.
Ja, das stimmt. Ja. Content Creator ist aber auch so ein Beruf. Das muss jetzt auch geil sein für die Kurvis, die das hier hören und wahrscheinlich alle oder die meisten einen richtigen Beruf haben. Aber Content Creator ist so ein Beruf. Eigentlich müsste man sich das auf eine Visitenkarte, wenn man eine hätte, schreiben, weil das öffnet bei Gehaltsverhandlungen große Türen. Es ist eigentlich schlimm, dass das so ist, aber irgendwie, das kommt immer gut an in unserer Branche. Das klingt so nach, aha, der ist kreativ.
Ja, es ist alles komplett seltsam. Ich habe einen Büroschlüssel bekommen, für den ich unterschreiben musste. Jetzt.
Oh, das war jetzt, ein Fehler.
Das war ein Fehler. Oh, wenn er sich einmal einnistet, der Schiffer, dann ist Ende.
Nein, du verlierst den 100%.
Nein, ich habe den zu meinem Hausschlüssel, also das heißt nichts, aber ich habe den zu meinem Hausschlüssel an den Schlüsselbund gemacht. Mit einem Transponder, der wirklich Tür und Tor öffnet. Wir haben das schon ausprobiert natürlich und da geht fast alles mit auf. Auch sehr, sehr interessant, das mal sein eigen nennen zu können.
Und,
auf jeden Fall habe ich jetzt schon eine Liste bekommen, was wir im Büro haben möchten. Also wirklich von Pflanzen über Bilder, über Teppiche, Lampen, kannst du da alles reinschreiben und das ist dann da.
Wirklich? Ja. Also kann man so bestellen quasi?
Du kannst Sachen bestellen und was nicht im Haus ist, also es gibt einen riesigen Fundus an Sachen, der ist schon da.
Aha.
Und wenn es zu speziell wird, dann bestellen sie das dann für dich. Jetzt haben wir natürlich überlegt, ob wir komplett da vom Leder ziehen, aber wir wollen nicht zu früh die Personalabteilung hinter uns haben.
Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich fummel hier übrigens gerade für euch Kurvis, falls es komisch klingt. Ich fummel hier gerade parallel an meinem Mikro rum, weil es irgendwie verstellt ist und ich klinge,
als würde ich... Hört man aber nicht, also alles gut.
Als würde ich in einer leeren Pringles-Dose sitzen. So fühle ich mich. Aber gut.
Ah,
aber ich wollte noch eine Frage stellen zu deinem Job, weil du hast mir unter der Woche ein Foto geschickt, was sehr, sehr interessant war. Darf ich da nachfragen oder darf man das nicht sagen, nee, was auf dem Foto zu sehen ist?
Mach mal.
Ja, also du, man sieht, das Foto ist aufgenommen von deinem Arbeitsplatz aus und wenn ich das richtig, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber du fotografierst quasi in ein anderes Büro rein. Ne,
ja, genau, gegenüber so von uns. Ja.
Und da sitzt ein Mann auf der Fensterbank, also man sieht ihn von hinten. Und wenn
mit
man,
dem Rücken zu mir.
Genau, und wenn man sich gut auskennt in der deutschen TV-Landschaft oder auch generell so im Thema Comedy und so, sieht man wirklich nach 4 Sekunden, kürzer wahrscheinlich, wer das ist, aber man ist auch irgendwie skeptisch, ob es wirklich ist, weil er sieht sehr alt aus auf dem Foto. Obwohl man ihn von hinten sieht, erkennt man das schon.
Ja, und sei froh, dass sie nicht von vorne, das habe ich mich nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, das hätte ich gar nicht gemacht.
Weil das ist jemand, der Fotos von sich immer gut verhindert hat und das immer vermieden hat, dass sowas überhaupt passiert.
Wie hier eins sogar schon erzählt wurde in diesem Podcast.
Richtig, richtig. Ja.
Treue Kurvis wissen jetzt schon, wer es ist.
Ja. Und ich habe dann tatsächlich, ich saß in diesem Büro, der Mensch, mit dem ich da zusammensitze und mit dem ich da zusammenarbeite, war mal wieder kurz nicht an seinem Platz, was öfter passiert an so einem Tag. Und irgendwann bin ich dann so Gedanken verloren vom Computer weg mit den Augen und bin so durch den Raum bei uns und dachte so, ja, hier muss noch was passieren, das kann schon auch gemütlicher und ein bisschen persönlicher aussehen. Gucke so ins andere Büro, sehe den betreffenden Menschen und denke mir so, ach, sieht ja aus wie Promi XY, aber halt in super alt, kann es also nicht sein. Dann fiel mir ein, nee, Moment, es liegen ja einige Jahre jetzt zwischen der letzten Begegnung sowieso, aber auch, dass man den gesehen hat im Fernsehen und bin wirklich so zusammengezuckt, als ich realisiert habe, wer da steht, ne?
Ja.
Und habe mich dann nur getraut, ihn hinterrücks zu fotografieren, weil wenn er das gesehen hätte, hätten wir das Büro an dem Tag räumen können.
Auch in dem Fall war es Heinz Erhardt.
Es war Heinz Erhardt, der übrigens nicht tot ist, sondern immer noch Comedy-Programme entwirft.
Nein, darfst du jetzt sagen, wer es ist oder nicht?
Ich würde gerne Namen immer vermeiden, aber es ist jemand, der wahnsinnig gerne im Wok die Eisbahn runtergefahren ist oder sich auch gerne mit Frauen geboxt hat im Fernsehen.
Ich sag noch, wer sind Sie denn?
Wer sind Sie denn? Richtig, so, das muss reichen.
Das war wirklich eine der, also, ja, liebe Kurvis, also falls ihr das Ding schon gehört habt, als es noch Hör mal Fußball hieß, wobei das könnte sogar eine Geschichte sein, die wurde, glaube ich, noch zu Leder- und Liebezeiten erzählt. Also ja. Wir haben ja diesen Podcast
ganz schon am Anfang
unglaublich lange und haben den zweimal umbenannt und uns geschworen, dass wir den nie wieder umbenennen werden, weil einen Podcast umzubenennen, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Das ist
die Hölle, du verlierst jedes Mal Klickzahlen
und Leute. Ja, man verliert Klickzahlen und Leute und dann sind die verwirrt und so und dann kommen aber neue natürlich dazu und so und denken dann so, wenn man dann über den alten Podcast redet, so, hä, was meinen die, das ist gar nicht mehr verfügbar und so. Also es war nicht unser cleverster Move, deswegen werden wir diesen Podcast wahrscheinlich machen, bis wir alt und grau sind und auch nicht jede Woche einen Gast haben, sondern immer mal wieder, aber der heißt jetzt Gästekurve, das wird jetzt
der einfach heißt jetzt so Gästekurve, durchgezogen. Ende aus.
Ja, fertig, genau, aus. Auf jeden Fall, und es ist ja über unsere prominenten Stimmen sind ja auch genug Gäste hier. Auf jeden Fall hast du mal über die betreffende Person, die da gemeint ist, eine Geschichte erzählt, wie du den auf einer Weihnachtsfeier getroffen hast. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne viele Geschichten von dir. Manchmal ist es ja auch so, wenn man lange schon zusammenarbeitet, manche Geschichten kennt man dann schon, wenn andere dabei sind. Genau, dann denkt man so, ja, habe ich schon mal gehört und so. Aber die könnte ich mir immer wieder anhören. Also das ist wirklich, ich glaube, es ist meine Lieblingsgeschichte von dir. Das ist wirklich so unfassbar witzig.
Da ist halt auch die Fallhöhe zwischen mir und der Person und dem ganzen Abend, wie der dann weitergeht, ist, glaube ich, maximal.
Ja, also das lohnt sich immer. Also wieder, falls ihr die Geschichte nicht kennt und die jetzt unbedingt hören wollt, schickt uns einfach eine Instagram-Nachricht an die Gästekurve und dann gucken wir mal, wie viele kommen und vielleicht beantworten wir die dann oder erzählen es einfach nächste Folge doch nochmal.
Ich erzähle das auch gerne nochmal. Ja, also,
wir gucken mal, wie viele Reaktionen da kommen. Aber ist doch schön auf jeden Fall, dass du jetzt einen guten neuen Job hast, in dem du dich wohlfühlst. Ich persönlich muss sagen, dass ich echt irritiert bin, dass du fest angestellt bist. Das überrascht mich wirklich sehr.
Ja, es ging halt für das Projekt nicht anders. Also wir hatten uns erst unterhalten, wie wollen wir es machen? So, wir sind ja beide Freiberufler, ne, eigentlich.
Ja.
Ich hatte dann gesagt, also eigentlich müsste ich dann täglich irgendwie mit Tagessätzen hantieren oder zumindest halben. Mhm. So, ne? Dann haben wir uns natürlich ganz schnell das angeguckt und waren uns einig, das wird so nicht klappen. Also weil meine eigentlich ständige Anwesenheit unter der Woche ist schon erforderlich für das Ding.
Ja.
Ja, und dann hieß es ganz schnell so, wir stellen dich jetzt für 3 Monate fest an, wenn du da Bock drauf hast.
Ach, verrückt. Ach so, aber nur für 3 Monate. Ja klar, das ist projektbezogen. Ach, irre.
Das ist projektbezogen, ist so genau. Geil. Also das ist ja das tägliche Brot vieler Medienleute und jetzt koste ich das zum ersten Mal selbst. Muss aber sagen, also mir tut diese Regelmäßigkeit unerwarteterweise ziemlich gut. Also ich habe jetzt da meinen Rhythmus. Ja, kann ich mir vorstellen. Und gut ist. Und das, was ich vorher oft hatte, so bei in unserem Freiberuflertum, so dieses, bezahlt wird am Ende nur das, was auch umgesetzt ist. Und viele Dinge, wenn du ehrlich bist, über die man sich unterhält, die kommen dann auch leider nicht zustande, ne? Das ist ja auch,
das gehört
auch
zu leider unserem Job. Ja, das stimmt. Man muss dann auch irgendwie, früher war das noch mehr, als man noch jünger war. Das klingt jetzt so, als wären sie wahnsinnig alt, aber es ist nun mal einfach so. muss man viele Klinken putzen und so. Und irgendwann putzen dann andere Leute für einen die Klinken, damit das Projekt realisiert wird. Das fällt mir persönlich aber noch schwerer, weil dann bin ich ja darauf angewiesen, dass die anderen Leute das alles richtig machen für einen.
Da das muss man auch vertrauen. Und das ist, das ist immer eine Frage.
Bin ich nicht so der Typ für. Ich mache im Zweifel alles gerne selbst. Und das ist schon eine spannende Branche. Und ich weiß nicht, da wollte ich dich mal was fragen. Vielleicht kann sogar sein, dass ich dich schon mal darauf angesprochen habe in diesem Podcast. Mhm. Wir haben ja, als wir in der Agentur da zusammengearbeitet haben, kamen da ja sehr viele Schauspieler rein.
Mhm, genau.
Und ich fand das immer wahnsinnig faszinierend, wenn die so erzählt haben, jetzt lese ich hier gerade ein Hörbuch ein, weil mein nächster Kinofilm, der wird in 2 Monaten abgedreht. Und ich dann so, okay. Und krass, ne? Was machst du bis dahin? Ja, nichts. Und ich so, wie nichts? So, du bist doch Schauspieler. Du hast doch einen Job. Du musst doch irgendwie... Nee. Also ich lese jetzt hier das Hörbuch ein. Die waren dann auch immer so, Schauspieler sind auch sehr entspannt oft, waren dann so kurz davor, einem zu sagen, was sie dafür kriegen. Und man dachte so, das will ich gar nicht genau wissen, aber irgendwie doch spannend. Und ansonsten, und dann kriege ich halt irgendwann ein Drehbuch. das muss ich halt, das hat 850.000 Seiten, das muss ich halt auswendig lernen. Und dann geht's los, dann wird 2 Monate gedreht, da muss ich dann immer nachts um 2:30 aufstehen und hier und da hinfahren. Und ja, und dann wird 2 Monate gedreht und dann habe ich wieder 2 Monate frei. Und ich dachte früher so, Alter, was, das ist unmöglich, kein Mensch kann so arbeiten. Aber wenn man dann heftig, doch tiefer in die Freiberuflichkeit eindringt, bei mir ist es zum Beispiel auch so, jetzt im Sommer hatte ich auch 2 Monate frei, einfach vollkommen irre. Ja.
Sommer ist bei uns, und das ist fast egal, was das im Mediensektor ist. Ja. Sommer ist eigentlich braches Land.
Total,
ne? Da kannst du in Urlaub fahren, da kannst du mit der Familie Zeit verbringen. Ist eigentlich schön, aber ich kenne auch Kollegen, die da so ein bisschen so Mini-Depris bekommen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber also ich muss sagen, ich genieße das immer sehr. Das, was bei mir ein bisschen blöd ist, ich fange dann immer am Ende dieser, also meine Frau, die würde, wenn die das jetzt hören würde und sagen würde, 2 Monate frei ist klar, Matthias. Dafür hast du aber ganz schön viel im Arbeitszimmer gesessen, weil dann am Ende der 2 Monate man natürlich die Sachen für den Herbst oder dann auch oft fürs neue Jahr schon vorbereitet. Ja, man hat natürlich wahnsinnig viele Calls und dann kommt wieder dieses, das wollen wir machen und dies und das. So 90% der Sachen macht man auch, aber es dauert halt alles und so. Und
total,
ist mal so 3 Monate Festanstellung, kann ich mir vorstellen, auch mal sehr wohltuend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es ist jetzt nicht so, dass ich fachfremd arbeite. So, ich darf jetzt 5 Tage die Woche zu festen Zeiten über lustige Sachen nachdenken, das Whiteboard vollschmieren mit ich sag mal, wahnsinnig flachen Witzen und flachem Material. Und das ist natürlich ein Träumchen.
Ja,
ne?
Ja.
Wir haben heute wieder gesagt, kam eine Kollegin, die ich von früher kenne, kam rein, meinte so, ist das jetzt wirklich euer Büro? Und dann haben wir uns angeguckt, meinten so, wir spielen hier Büro und es hat uns noch keiner rausgeschmissen.
Ja.
Das ist so mein Gefühl zu der Situation. Wir spielen Büro. Wir spielen ein bisschen Stromberg und gucken mal, wie weit können wir gehen.
Es gab doch diese ganz fürchterliche RTL-Serie Das Büro mit Jochen Busse, ne?
Ach Gott, ja.
Jochen Busse, den habe ich damals getroffen bei So lacht NRW. Da war der neben mir in der Garderobe.
Da war doch so eine Geschichte mit der Hose. Was war nochmal mit der Hose?
Er klopfte an meiner Tür, ich mach die Tür auf, steht da Jochen Busse. So, und ich habe Jochen Busse mit meiner Oma, eine unserer Lieblingssendungen war 7 Tage, 7 Köpfe, das war Freitag, das war das Kult. So, und auf einmal steht da Jochen Busse vor deiner Tür. Ich wusste halt, dass er an dem Abend auftritt, aber der ist halt alte Schule, der hat allen Kollegen, die er noch nicht kannte persönlich, hat er Hallo gesagt.
Das macht man auch eigentlich so, ne?
Eigentlich macht man das so, also die ganz Jungen jetzt nicht, die sind eh zu cool dafür, so, aber die ältere Schule, die macht das
so. Ich mach das auch noch so, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist auch schön, das zeugt auch wirklich von Benehmen und von Etikette und dein Gegenüber kann sich, wenn das passiert, noch mehr beruhigen. Also du fährst Leute, die das zum ersten Mal machen, so wirklich blutige Newcomer, die fährst du mit so höflichem Verhalten gut runter, dass die sich entspannen können.
Ja, das stimmt.
So, und dann stand da wirklich der Show-Dinosaurier Jochen Busse.
Wahnsinn, ja.
Schick wie nur was, in einem Anzug hier mit Einstecktuch und allem. So gehe ich nicht mal auf Hochzeiten, wie Jochen Busse ins Fernsehen geht. Ist wirklich der absolute Hammer. Und steht dann da,
hallo, Sie müssen der Herr Schiffer sein.
Und ich gucke ihn an, der Name stand draußen an der Garderobe. Und ich so, ja, und Sie müssen der Herr Busse sein.
Und er so, ja, das kann ich nicht leugnen. Ich wollte Ihnen mal persönlich Hallo sagen. Wir kennen uns doch nicht.
Ja, und nehmen so seine Hand und wirklich für einen älteren Herrn Respekt.
Fester Händedruck, ja, das kann ich mir
ganz
vorstellen.
Ganz fester Händedruck,
ja.
Und in die Augen schauen und fest die Hand drücken.
Es gibt so ein paar Regeln.
Das ist die alte Schule.
Ja, genau. Und den Pförtner grüßen und so. Das ist halt so.
Genau.
Ja.
Und dann sagt er zu mir,
Sie haben nicht zufällig die Franziska von der Garderobe gesehen.
Und ich wollte erst sagen so, nee, im Gegensatz zu Ihnen wohne ich ja nicht im Fernsehen. Ich kenne die Menschen alle nicht mit Namen.
Hättest du mal sagen.
Ja, eigentlich schon, ne? Und dann meinte er so,
ist aber auch egal, bereiten Sie sich weiter vor, ich suche die Franziska, ich freue mich auf spät.
Und so, weg war er und ich dachte einfach nur, krass, Jochen Busse.
Ach schön, kann ich mir richtig vorstellen, du machst ja auch exzellent nach, also man ist direkt drin in dieser...
Ja, vielen Dank, er stand nah vor mir, ich konnte ihn mir gut aneignen.
Man ist sofort in dieser 7-Tage-7-Köpfe-Welt, das war so...
Rudi, was hast du vorbereitet?
Genau.
Ne, das war ja auch immer die... Ach toll.
Und da haben wir auch schon mal drüber geredet, das ging dir, glaube ich, auch ähnlich, weil wir... ungefähr gleich alt sind. Das war so eine Sendung. Harald Schmidt war bei mir auch so. Ich habe das mit meinen Eltern geguckt. Und die haben sich mega kaputt gelacht. Und bei manchen Witzen, ich habe die nicht verstanden.
Du hast einfach mitgelacht, ne? Das haben wir alle gemacht. Also um ganz ehrlich zu sein, natürlich habe ich damals von mir gedacht, so klar, ich verstehe total, was er meint, aber wenn man sich die alten Klassiker jetzt nochmal anguckt, so jetzt kriegt man es so gerade gebacken. Also wir haben das als Kinder oder als so junge Jugendliche, hast du keine Chance, das zu verstehen.
Aber was ist denn eigentlich mit Harald Schmidt, wo wir gerade mal über dieses Thema reden?
Das frage ich mich auch jeden Tag. Meine Damen und Herren, heute für Sie am Keyboard Helmut Zerlett und die Los Verletos.
Herr Schmidt, Sie geben super verwirrende Interviews in letzter Zeit. Ich sehe Sie manchmal, auch viel im Spiegel und so.
Ja, und im Spiegel sehe ich mich auch, jeden Morgen teilweise.
Ich wusste es. Als ich es gesagt habe, wusste ich, dass das passiert. Ja, aber was ist, also sind Sie, das ist auch so ein bisschen das Udo Lindenberg-Phänomen, Sie sind in Ihrer eigenen Kunstfigur stecken geblieben, habe ich den Eindruck.
Ein bisschen schon, ja. Kann man so sagen, aber das Ding ist, wenn man so unfassbar geil und klug ist, dann darf man das auch noch ein paar Jahrzehnte auskosten.
Schlimm eigentlich. Und noch eine letzte Frage an Harald Schmidt. Was macht eigentlich Manuel Andrack?
Nicht viel. Ja, gut. Wandern, meine Damen und Herren.
Wandern, das stimmt. Was ich immer an Manuel Andrack immer super fand, dass der immer so viel verschiedene Biersorten vorgestellt hat.
Das fand ich auch toll. Welches Bier trinkst du heute? Und er so, heute trinke ich ein Lübzer Landbier.
Ja, und es ist ganz interessant, weil ich, mein Vater ist aus demselben Jahrgang wie Harald Schmidt. Und mein Vater und Harald Schmidt haben gruselig viele Parallelen. Jetzt nicht so vom Humor und so Beruf und so, aber anscheinend kommen die aus einem ähnlichen Elternhaus, weil beide sind so, trinken gerne ganz schweren Rotwein und sind sehr ähnlich gekleidet auch immer. Und sind
also
auch
schick
so,
meistens.
Ja, und auch so von der Art her, so da gibt es schon irgendwie Parallelen. Beide auch einen sehr spitzen Humor so, bei Harald Schmidt natürlich ein bisschen extremer, weil er es beruflich macht und so. Aber das war immer geil.
Ja, und halt sehr, sehr zynisch, ne? Also ich glaube, privat
so ist mein Vater nicht,
kann das schwierig sein.
Genau, so zynisch ist mein Vater nicht. Ah, Gott sei Dank. Aber was ich immer spannend fand, als ich das als Kind geguckt habe, hat ja dann Manuel Andrack immer die Biersorten vorgestellt.
Ja,
und da konnte mein Vater gar nichts mit anfangen. Und ich glaube Harald Schmidt auch nicht. Der hat immer so getan, als würde ihn das interessieren, aber man hat schon irgendwie früh gemerkt, das ist so, der denkt so, ach, die Biertränke, das sind alles Assis.
Ja, für Schmidt war der Andrack im Prinzip, also jetzt im Nachhinein, wie er über ihn spricht, da hört man es ja auch wirklich raus.
Ja.
Das war für ihn so ein Referendar, der sich keinen Wein leisten kann.
Genau.
Weißt du?
Und dann habe ich jetzt, also so überheblich denkt mein Vater nicht, keine Angst, aber
ach, schade.
Irgendwie so mit Biertrinkern, da tut er sich immer schwer. Da hat er auch, glaube ich, ein bisschen gebraucht, um zu akzeptieren, dass sein Sohn, also
dass sein eigenes Fleisch und Blut Biertrinker ist.
Sogar Werbung für Bier gemacht hat, aber da hat es dann eingesehen.
Stimmt,
jetzt habe ich ganz viel Harald Schmidt vor einer Weile nochmal auf YouTube geguckt. Also
das mache ich auch gerne.
Ein bisschen was her. Und dann sieht man das alles nochmal mit einer ganz anderen Perspektive. Und da fand ich zum Beispiel total toll, was da Manuel Andrack für Biersorten ausgegraben hat, die es ja größtenteils heute auch noch gibt und so. Und da waren auch viele Biersorten dabei, die ich auch kannte. Und ich bin sogar in einer WhatsApp-Gruppe mit vielen Freunden bei mir so aus dem Ort, die heißt Saufblock. Und jeder, der dann Bier trinkt, also jetzt nicht, wenn es so ein gewöhnliches Felddienst ist oder so, aber wenn es was Spezielles ist, wird ein Foto gemacht und das da hochgeladen. Also das ist so ein bisschen so ähnlich sozusagen. Und ich finde das total spannend.
Das hätte dem Stefan hier, meinem Tourbegleiter früher, das hätte ihm gefallen. Wir haben ja deutschlandweit, haben wir ja immer die lokalen Biere probiert.
Ja.
Und sind da bis auf wenige Male immer gut mit gefahren. Ich kann mich erinnern, Fulda hat uns vollkommen enttäuscht. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber wir waren in mehreren Studentenkneipen. Das ist ja auch eine Stadt, die für ihre Gesamtgröße eine unfassbar große Studentenszene hat.
Ja, das stimmt.
Das gibt es ja öfter, ne? Marburg ist auch so.
Ich wollte gerade an Marburg. Und witzigerweise, ich hätte jetzt das Beispiel Bamberg genannt, weil in Bamberg habe ich Rauchbier getrunken. Und das war auch das einzige Mal, dass ich wirklich fast in ein Bierglas gebrochen habe, weil das ist übertrieben ekelhaft. Das schmeckt nach Speck. Aber nach ekelhaftem Speck.
Nee, das brauche ich auch nicht, glaube ich.
Wie wenn du Speck trinkst.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ich war unlängst am Samstag mit Freundin eingeladen, ein Bekannter, also Freund würde ich jetzt nicht sagen, aber so guter Bekannter ist jetzt ausgewandert und hat am Samstag seinen Abschied gefeiert in einer Craft-Bier-Bar. Und dann waren wir da und es gab halt den Abend über dann Craft-Bier und ich muss ganz ehrlich sagen, also bis auf wenige Ausnahmen, das ist einfach nicht meins.
Ja.
Gehst du das mit oder bist du Fan?
Also, nee, ich gehe das total mit, aber in meinem sehr engen Freundeskreis werde ich dafür sehr verpönt, weil ich wurde da mehrfach hinters Licht geführt. Und zwar hat mein bester Freund, der Bernd, eine Zeit lang in New York studiert.
Ja, genau.
Und es einen legendären Abend, wo ich das erste Mal, das war mein erster Abend meines Lebens in New York, also so oft war ich ja jetzt auch noch nicht, aber immerhin schon ein paar Mal.
Und das ist ja was sehr Besonderes.
Das ist was extrem Besonderes. Man kommt natürlich sehr, eine Mischung aus übermüdet und
aufgekratzt.
Aufgekratzt,
ne?
Genau.
Ja, ja.
Und das ist eine ganz gefährliche Mischung, saufen zu gehen.
Das stimmt.
Das muss man an solchen Abenden, das muss man sich richtig gut überlegen, ob man dann saufen geht, aber wir hatten keine Wahl, wir mussten saufen gehen.
Jetzt kommt so eine Bauzaungeschichte wie letzte Woche.
Ja, im Prinzip schon.
Ja.
Es war so, dass wir am Ende des Abends, wir waren in ganz, ganz vielen verschiedenen Läden, er hat das auch cool gemacht, er hatte das total gut drauf. Wir sind dann in so eine Bar gegangen, in so eine Sportsbar und so, und ich war natürlich vorher noch nie in den USA und ich wusste nicht, was eine amerikanische Sportsbar ist, weil man kennt das hier mit den Irish Pubs oder so, aber das ist ja nochmal viel krasser einfach und du kriegst dann da so, wir haben dann so Rippchen gegessen und es war alles mega. Ja.
Und auch so ein, und das ist schon meine Anklage, auch so ein Pitcher Bier bestellt?
Ja.
Ja, natürlich.
Ja, ich fand das aber alles, also ich fand alles, ich habe diese ganzen Abend und diese ganzen Tage da aufgesogen wie so ein Schwamm. Also ich fand auch den Alkohol, ich fand alles geil. Also ich
fand einfach tagelang klar.
Aufgewacht und fand einfach nur alles geil. Und
auch New York zündet einen schon an. Also
das
erste
Mal New York ist schon wirklich mega. Und der erste Abend endete in irgendeiner Kellerbar. Und dazu muss man sagen, ich bin so ein bisschen Fan vom Eishockeyverein Buffalo Sabres. Ich finde die ganz gut. Und
die Buffalo Sabres tatsächlich?
Ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das entstanden ist. Ich glaube, mein bester Kumpel, der Bernd, hat mir mal eine Mütze von denen geschenkt. Aber eher so aus Gag.
Ach, und wo einfach dieser Büffel drauf ist. Ja,
und
klar.
Dann habe ich eine Zeit lang, als ich studiert habe und sowieso nachts immer wach war, ziemlich viel Buffalo geguckt, also NHL. Und an dem ersten Abend hatte ich diesen legendären Buffalo-Pullover an. Und in der Sportsbar und so war das super. Also sah man nicht ganz so schlimm aus wie ein Tourist. Das war okay, weil den gab es auch nur in den USA, diesen Pullover.
Stimmt, ja.
Aber wir sind dann am Ende des Abends in so eine total schicke Kellerbar gegangen, die so gold gefunkelt hat innen. Es war wie in so einer goldenen U-Bahn-Röhre, total abgefahren.
Da hast du dich als Düsseldorfer natürlich zu Hause gefühlt.
Eigentlich schon, aber dafür hatte ich den falschen Pullover an und schon ungefähr 17 Promille zu viel. Und dann meinte der Bernd so, wir trinken jetzt hier unser letztes Getränk. Und ich habe wirklich einen Schluck genommen und ich habe gesagt, warum stellst du uns Seife auf den Tisch? Weil das war halt das war das erste Craft-Bier meines Lebens, was ich getrunken habe. Und das hat einfach geschmeckt wie ein Glas Seife. Wie
flüssige Seife. Genau das meine ich.
Und dann wurde diese Szene immer und immer wieder ausgebuddelt. Dann waren wir aber viele Jahre später in irgendeinem ganz anderen Laden. Ich glaube, das war in Budapest. Und da gab es ganz viel Craft-Bier. Und am Ende des Abends hat der Schuft mir gesagt, habe ich immer gesagt, super Bier, schmeckt alles super, mega. Dann hat er mir gesagt, ja, du Idiot, du hast den ganzen Abend Craft-Bier getrunken. Also deswegen habe ich eine sehr unstetige Meinung zu diesem Thema. Ich glaube, man vertut sich da schnell, weil ich glaube, das ist ja eigentlich nur ein Überbegriff für, korrigiert mich, wenn es falsch ist, für so Exportbier, oder?
Grundsätzlich für ein Bier, das zutatenreicher ist als die Standardzutaten bei, ich sag jetzt mal, unserem übers Reinheitsgebot hergestellten Bier.
Genau.
Das ist ja irgendwann gefallen, ne? Das war ja lange ein Gesetz, dass nur das in Bier drin sein durfte.
Genau.
So, und wie bei vielem anderen waren die Amerikaner da Vorreiter und bei denen war das dann zuerst möglich, alles ins Bier zu machen, was du eben willst. Und ich muss sagen, es gibt Versionen, die finde ich gut. Also ich habe mal ein auf Kaffee basierendes Craft Beer getrunken. Oh. Und das zum Beispiel, das hatte was.
Ja?
Das hatte definitiv was. Dann hat aber jemand, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe, der war auch sehr USA-affin, der kannte einen Brauer in Baltimore.
Aha.
Tatsächlich. Und der kam mit einem Koffer Bier, ist jetzt kein Scheiß.
Ach,
ne?
Wie schön.
Ich sag so zu ihm, wo sind deine Klamotten? Und er so, ja, das war ein Norddeutscher, 50 Jahre alter Norddeutscher tatsächlich, Fred. Und so. Und Fred sagt dann so zu mir, ja, ich musste mich entscheiden, ne? Saufen oder angezogen sein, ja, und da muss man nicht lange nachdenken, ne?
Und ich so eine richtige Roland-Aktion.
Da habe ich dann auch gedacht, so als ich Roland dann später kennengelernt habe, ja, das hättest du wahrscheinlich auch gemacht, Roland. So, und dieser Koffer war voller Bier und da waren tolle Sachen dabei, aber das Schlimmste, und er hat mir die alle nicht angekündigt, er hat die einfach in ein Glas umgefüllt, also uns die in Gläser umgefüllt, ich habe die Flaschen dazu aber nicht sehen dürfen, weil er meinte, wir machen Blindverkostung. Und das Schlimmste war wirklich ein Bier auf Meeresfruchtbasis, auf Garnelenbasis.
Ah, oh Gott.
So, und ich bin kein Fischfan, ich bin kein Seafood-Fan. Da ist
ja, ich schon, aber ich hätte es trotzdem nicht getrunken.
Und da war ich wirklich kurz dafür, die Spüle einfach Zweck zu entfremden.
Oh Gott, das klingt also das, sehr ekelhaft.
Das war wirklich ekelhaft. So, er meinte auch so, ja, gewöhnungsbedürftig, aber naja.
Übrigens,
trinken
das,
kann man's.
Das ekelhaft.
Und ich dachte so, nee.
Das ekelhafteste Getränk, was ich in meinem ganzen Leben jemals getrunken habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist der sogenannte Samtkragen.
Nee, das kenne ich zum Beispiel nicht.
Bitte probier das, also wirklich, ich würg dir gerne einen rein, aber bitte da, nee,
wenn,
also das wenn, steht unsere
wenn Freundschaft. Wenn du das schon nicht magst,
nee, immer. Und ich würde es dir noch nicht mal gönnen, das zu trinken, weil das ist wirklich so ekelhaft. Das ist ein klarer Schnaps und ja. In den klaren Schnaps wird ein Kräuterschnaps geschüttet. Boah,
nee, das ist ja schon
und
falsch.
Und dadurch bindet sich, oder vielleicht ist es auch andersrum, aber ich glaube, so rum ist es richtig. Und dadurch bildet sich außen am Glas so ein Rand. Das ist dann der sogenannte Samtkragen.
Das ist der Samtkragen.
Ich weiß nicht mehr genau, was das für Schnäpse sind. Gleich in der Werbepause gucke ich das schnell nach. Die ist eh gleich. Und
ist denn egal, welchen Hellen ich in welchen Kräuterschnaps oder andersrum?
Nee, da gibt es relativ klare Regeln. Ich gucke das jetzt gleich nach. Und das ist so ekelhaft. Wirklich, man hat das Gefühl, und das kenne ich sonst nicht von Schnaps, weil ich bin wirklich da sehr schmerzbefreit. Also ich trinke eigentlich jeden Schnaps und stelle mich da auch selten an. Aber da hat man das Gefühl, wirklich so ein bisschen wie beim Achterbahnfahren, der Mageninhalt wird einmal so umgekippt. Also
ich kann es mir vorstellen.
So also es kommt einem wirklich hoch, gerade wenn man
das
schon zwei Bier getrunken hat.
Das ist so genau wie, ich werde nie vergessen, mein Bruder wurde 18 und wir sind ja 7 Jahre auseinander, was jetzt noch keine ganze Generation ist, aber was die Getränke angeht, ne?
Ja.
War es das teilweise schon. Und ich war dann mit lauter 17, 18-Jährigen bei uns in der Dorfkneipe in Erftstadt quasi. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, was Menschen sich antun können, wenn sie Jägerbomb trinken.
Oh.
Sag mal, das gehört verboten.
Ja,
und hoffentlich
ist
es das
schlimm,
mittlerweile,
ne?
Auch.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass bei Menschen in dem Alter immer noch ein Ding ist.
Das kann durchaus sein. Man hat mit 18 ja alles, ne? Also Hormone zu viel, Freizeit zu viel, aber eins hat man nicht,
zu viele Axdeos.
Genau, Axdeos hast du in allen Richtungen, du hast sie alle zu Hause.
Man denkt zu sehr, das wäre wirklich attraktiv, aber es
ist richtig. Ey, ich habe mir Moschus gekauft, da gehen die Weiber steil. Nein, das
nein,
sagt die Werbung.
Nein, das ist, du bist
auch
auf
so
einen Trick reingefallen.
Ist so, du wurdest verarscht von der Industrie, aber mach dir nichts draus, passiert allen. Ne? Naja, auf jeden Fall, Stil hast du nicht zu viel mit 18 und genau das passiert, wenn man Jägerbomb trinkt. Schreibt uns mal bitte, es würde mich interessieren, wenn ihr ganz junge Kurvis seid, ob das noch ein Ding bei euch ist. Sauft ihr noch Jägerbomb und wenn ja, wieso?
Sehr gerne. So, pass auf, wir gehen jetzt in die Werbung, ich habe es nachgeguckt und wir gehen in die Werbung. Es steht dir frei, das noch zu kommentieren, aber ich glaube, du möchtest das nicht. Am besten lassen wir das einfach
stehen. Ich glaube nicht, ich glaube, wir gehen in die Werbung.
Nein, pass auf, indem ich die Definition eines Samtkragens vorlese, zieh dir die Schuhe aus. Pass auf. Beim Einschenken wird mit Hilfe eines Fadenausgießers der Bohnenkamm, das ist nämlich das Schlimme daran, Bohnenkamm, so auf den Korn gegossen.
Boah, Junge.
Dass eine klare Trennlinie zwischen Korn und Bohnenkamp entsteht. Er sollte nun schnell serviert werden, da mit zunehmender Erwärmung Die Trennlinie verschwimmt. Der Samtkragen wird in einem Zug getrunken, damit sich beide Zutaten im Mundraum vermischen.
Ich gebrechen, wir hören Werbung.
Hi, hier ist Howie und ich präsentiere euch meine neue Song. Ich guck auf der Platz, sehe gute Trainer, schlechte Trainer, eine Anstellung, der neu beginnt.
Mensch, Julian, seit Woche kein Sieg in der Bundesliga, es läuft einfach nicht mehr und deine Milfhunderzeit scheint auch rum zu sein. Da liegt seit Tagen nur ein Bayern-Teddy neben dir.
Mann, Streich, halt dein Maul. Du weißt ja gar nicht, wie hoch der Druck ist.
Ah, und darum. Naja, geh halt mal auf die Tinder. Da sind so viele Frauen.
Ich meine den Erfolgsdruck. Der blöde Hoeneß und der Brazzo sitzen mir im Nacken. Sei froh, dass du nur so einen kleinen Pissverein trainierst, der nichts gewinnen muss.
Julian, ich bin in der Tabelle immer noch vor dir.
Du bist so scheiße, Streich. Ich geh wieder zu Teddy.
Ist gut, Julian, aber benutze ein Präservativ. Wir wollen doch kein Bärenkinderle in der Stube, gell?
Julian!
Ich guck auf der Platz, sehr gute Trainer, schlechte Trainer, eine Anstellung, der neu beginnt.
Sehr gut, das war gute Trainer, schlechte Trainer, Folge 1. Da könnt ihr euch jetzt weiterhin freuen. Kommt jetzt immer mal wieder eine.
Es ist auch schön, ich habe den Text dafür auf die Rückseite eines Schreibens geschrieben mit Bleistift, das adressiert ist, also nee, beziehungsweise oben den Briefkopf steht Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller. Dann steht da meine Anschrift und dann steht Ihre neue Düsseldorfer Familienkarte.
Und du schreibst erstmal Howie Lyrics da drauf.
Und da habe ich mir gedacht, da muss ich was draufschreiben. Ja, schön. Richtig, hast richtig. Du sehr schön geschrieben, Schiffi. Gefällt mir sehr
viele,
gut.
Vielen Dank. Ganz kritische, aber kritische Kurvis haben wir natürlich gehört. Es war ein Tipp, ein kleiner Hint ist da drin gewesen, wo man hören konnte, so dass es vor einer gewissen Zeit schon geschrieben worden ist.
Aber es ist eigentlich immer noch aktuell, weil also
es ist eigentlich, es läuft SC nicht so
Freiburg
richtig. Ne?
Steht immer. Ja, das ist auch gut. Dann können wir jetzt mal auf dieses Thema kommen, nämlich Dortmund gegen Bayern. Da haben wir ja, oh Gott, jetzt sprechen wir doch über Fußball, das war ja gar nicht die Absicht.
Mist, wir haben es jetzt eine halbe Stunde wirklich vermieden.
Das ist jetzt aber auch ein neues Level, dass wir genau die eine halbe Stunde nicht über Fußball reden und die andere über Fußball. Ich glaube, das wird treue Kurvis richtig verärgern. Die werden sich denken, das war immer so schön an diesem Podcast, dass man nie wusste, wann geht's um Fußball.
Stimmt. War das jetzt, aber das war jetzt nicht unangenehm. Nein, wir haben halt mal über uns gesprochen. Ja, wir sehen uns ja auch nicht mehr viel
das
häufig.
Stimmt.
Ja.
Und was auch übrigens total lustig, absoluter Funfact ist, ich weiß gar nicht, warum wir das machen, das hat auch gar keinen Grund, aber wir machen immer, wir schalten uns immer über Skype zu, aber machen immer die Kamera aus.
Ja, wir machen nur Audio tatsächlich.
Ohne Grund. Und es hat nie jemand gesagt, ich mache aber die Kamera aus oder so. Es war einfach.
Nee, nie. Es war einfach so ohne, also es wurde nonverbal einfach vereinbart.
Ich will den nicht sehen.
Genau, und seitdem schaue ich hier in meinen Kleiderschrank mein Mikrofon an und so diesen Schaumstoff, dieses Dämmmaterial, was man im Tonstudio hat.
Wie professionell du geworden bist. Beides habe ich nicht und ärgere mich seit sehr langer Zeit darüber, weil
brauchst du aber eigentlich,
das
kostet halt nicht mehr viel. Du merkst den Effekt sofort und du kannst es alles absetzen, logischerweise.
Ja. Ja, dann lege ich mir das auch mal zu, weil ich bin sonst so hallig. Ich habe aber festgestellt,
Hallig, ja, das kenne ich, das ist eine Inselgruppe da oben.
Ich mische ja immer das geht total schnell, ich schneide immer unsere Spuren zusammen. Und das Lustige ist, da kriege ich so Dominik Kapanke-Skills. Weil ich
geil.
Das, ich mache das mit Premiere und dann habe ich so festgestellt, man kann so Effekte auf die Spuren legen, dass das nicht mehr so hallig ist und so. Und früher habe ich immer gedacht, bewirkt eh nichts. Das sind Welten. Also Wahnsinn, ist total, es macht total professionell und man fühlt sich auch direkt besser.
Ja, toll. Es macht natürlich auch ein bisschen schmerzfrei, weil seit ich weiß, dass das geht am anderen Ende, kriegt der Lars Aufnahmen von mir, also unser Büro ist mehr als hallig. Bei Brainpool und ich schicke natürlich weiterhin Aufnahmen zu Lars.
Ach du, um Ach du liebes bisschen, das musst du ja dann auch noch machen.
Ja. Das mache ich auch noch. Ja, aber die, ich sag mal so, die anderthalb bis zwei Stunden, die ich warten muss auf den anderen Kollegen, die nutze ich dann damit.
Ach, wie schön, dass du jetzt mal auf Leute warten musst. Das gefällt
ja,
mir
ja, doch sehr gut. Ja, ich weiß, ich habe dir das jahrelang angetan. Wir haben es ja eben auch schon ein bisschen besprochen.
Ich bin da entspannt. Aber wir wollten eigentlich über Dortmund gegen Bayern reden.
Das ist richtig. Ja. Habe ich gesehen.
Weil ich kann mich noch, also währenddessen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht daran gedacht, aber im Nachhinein, ich kann mich noch daran erinnern, dass du letztes Mal nach der Aufnahme gesagt hast, scheiße, jetzt haben wir hier gar nicht gute Trainer, schlechte Trainer gemacht. Hoffentlich ist das nächste Woche noch aktuell, dass Freiburg vor Bayern steht und so. Und dann stand es ja so lange, haben die Bayern ja so lange geführt in diesem Spiel gegen Dortmund.
Ja.
Und da hat man wieder gesehen, wie der Fußball so funktioniert. Das meinte auch ein Freund von mir, der mit war. Wie irre das ist. Vor drei Wochen hat man noch gedacht, hat er gesagt, als Bayern 2-0 geführt hat. Ich muss kurz aufstoßen, Entschuldigung. Vor drei Wochen hat man noch...
Vom Samtkragen.
Genau, ich habe mir das in eine Flasche füllen lassen und trinke das die ganze Zeit.
Oh, lecker.
Aber eigentlich soll man es ja in einem Zug, damit es sich im Mund
ja, dann runter mit der Flasche, vermischt. Genau.
Geilste Formulierung auch. Auf jeden Fall hat mein Kumpel Jakob, ganz liebe Grüße, hat halt ganz treffend gesagt, so wie verrückt das beim Fußball ist. Da führte Bayern 2-0 und er hat so gesagt, ach Mensch, ey, hätten wir mal vor drei Wochen gegen Bayern gespielt. Weil da war Bayern so angeknackst. Und ja, dann führten die 2-0 und so aus Erfahrung als Dortmund-Fan denkt man so, ach, das wird jetzt sowieso nichts mehr. Und dann fällt das 2-1. Ich habe mich gar nicht so richtig gefreut, weil ich so gedacht habe, jetzt wird es eigentlich nur noch schmerzhafter, weil jetzt wird man versuchen, umso mehr diesen Ausgleich zu erzielen und wahrscheinlich funktioniert es nicht und das tut dann dreifach weh, dass man eine Viertelstunde lang und dann hat der Modest ja auch noch diese unfassbare Chance vergeben, die er normalerweise nachts um drei macht und ich dachte so, boah, was ist das hier, ist ja irgendwie hier Guantanamo nach Dortmund verlegt worden oder was soll das?
Also das habe ich, die Aktion habe ich, man muss dazu sagen, ich gucke das natürlich dann mit einem Bayern-Fan, ne? Ach, das ist ja, das Tragische, wenn die Frau Bayern-Fan ist. So.
Oh mein Gott, das muss ja krass gewesen sein. Ja.
Das, vor allem danach mussten wir zu dem Kumpel, zu dieser Abschiedsparty. Ne? Kannst du vorstellen, wie gut drauf sie war. Naja. Auf jeden Fall habe ich nach der Aktion gesagt, ja, beim FC wäre er drin gewesen.
Ja, tatsächlich. Also und witzig war, als er eingewechselt worden ist, habe ich noch gesagt zu meinen Kumpels da, das ist jetzt so ein Spiel, der Modest braucht eine Aktion. Aber ich konnte natürlich nie ahnen, dass er in der 95. das Ding macht. Habe ich gesagt, wenn er das jetzt macht, dann sieht das alles ganz anders aus. Gut, jetzt bei dem Champions-League-Spiel gegen Sevilla hat er auch wieder wenig mit dem Spiel zu tun gehabt. Aber ganz andere Körpersprache gehabt, ist ganz anders aufgetreten. Und es hat ihm schon gut getan und er wird seine Tore für Dortmund schon noch machen. Da müssen sich mehrere Leute aufeinander anpassen. Aber hätte ich noch vorher nicht für möglich gehalten. Habe ich gedacht, das ist einfach ein ganz klassischer Fehleinkauf. Aber anscheinend weiß er ja doch, wo das Tor steht. Und
war jetzt ein wichtiges Ding auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ich habe ja jetzt hier kürzlich diese neue Radiosendung da bekommen mit Heiko Wasser und Uli Potowski.
Ja, da müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen quatschen.
Ja, weil du hast ja sozusagen eine Festanstellung und ich habe jetzt immerhin mal ein wöchentliches Projekt.
Ja. Mit dem Uli, Mensch.
Mit dem Uli, Mensch, das ist total nett.
Geil.
Heiko Wasser und ich verstehen uns auch wirklich sehr gut. Heiko ja auch Dortmund-Fan, ne? Ja. Und ich finde das natürlich mega, ne? Die Stimme der Formel 1.
Und der Uli halt Schalker, ne?
Ja, das ist schon eine gute Kombi und ich gucke halt sehr gerne Formel 1, lange schon. Und mit der Stimme der Formel 1 dazu sprechen, ist schon cool. Und er erzählt natürlich coole Geschichten von früher und so. Ist schon geil, macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, das sind so richtige Veteranen, richtige Haudegen hast du da.
Ja. Und wir haben natürlich dann letzten Montag in der Sendung über dieses Spiel gesprochen und da hatten wir einen Psychologen vorher aufgezeichnet, mit dem ich ein Interview geführt habe und dem habe ich diese witzigerweise der Psychologe, Sportpsychologe, Mannschaftspsychologe vom 1. FC Köln.
Oh, guck.
Das war auch Zufall, der würde mir von der Spoho Köln eingeteilt und dann.
Ach schön, und jetzt weißt du, wie kaputt der FC ist,
ja,
ne? Also,
ja. Also der sah sehr, sehr so aus, als hätte er viel zu tun mit der Mannschaft. Ja, der kannte auch Anthony Modest und so. Das war alles total spannend, total, wie das so ist, viele Zufälle und so. Und der hat dann gesagt, das fand ich total faszinierend, den haben wir auch mit in die Sendung reingenommen, den O-Ton. Der meinte dann, bei dieser ersten Chance ist der Ball halt sehr lange unterwegs, die er so verdaddelt. Und er kann unterbewusst in diesem Moment total viel nachdenken. Was ist, wenn ich das reinmache? Bin ich dann der Hero? Was ist, wenn ich ihn nicht reinmache? Komme ich dann hier nie an in Dortmund? Und bei der zweiten Chance, die dann am Ende reingeht, fand ich total faszinierend, wie er das gesagt hat, aber es liegt irgendwie auch auf der Hand, macht er ja nur eine intuitive, über Jahre trainierte Bewegung mit dem Kopf, ne? Der nickt den ja nur so ein. Theoretisch kann ja auch das in die Binsen gehen, aber das hat er halt drauf natürlich dann und dadurch war diese Situation für ihn viel, viel leichter und das fand ich so faszinierend, dass man aus dieser
das,
Sicht
das ist interessant,
zu sehen.
Ja. Hatte der den Hennes auch auf der Couch?
Ja, der saß da und hat gesagt, dass der Sänger von den Höhnern ihn seit Jahren fertig macht.
Glaube ich. Oder ich habe
Den Code machen.
Ja. Genau. Oder auch, ich habe das Gefühl, ich gehe auf einen Burnout sowieso. Ich habe manchmal keinen Bock. Oh Gott.
Ja, das war die Folge 23. Habe ich heute gar nicht gesagt. Folge 23 sind wir, der Gästekurve.
Folge 23 und es wird immer flacher. Wir sind irgendwann richtig Holland hier.
Ja. Ist nicht Folge 7, es ist nicht 27 in der Musikwelt wegen Kurt Cobain und Amy Winehouse und so. Ist das nicht die Folge, wo dann der Erste sich, also.
Ja, Club
27 sagt man doch, ne? Mhm. Gibt es übrigens ein ganz tolles Buch vom Sänger von Echt, der über dieses Phänomen ein Buch geschrieben hat. Kim Frank.
Ehrlich?
Ja.
Kim Frank.
Ja. Und ich empfehle jetzt nicht so selten, nicht so oft Bücher. Das, ich weiß gar nicht, wie es heißt.
Ja, das stimmt. Du liest ja auch nicht so oft
Bücher. Ich glaube, sogar Club 27. Das stimmt. Aber das ist ein ganz tolles Buch. Warte, ich schaue. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Echo Chamber von, John Boyne heißt der.
Ah ja.
Ganz, ganz großartige Realsatire, so auf unsere Social-Media-Gesellschaft quasi.
Ah ja, also 27 heißt tatsächlich das Buch von Kim Frank.
Ja,
sehr gut. Sehr große Empfehlung.
Ist ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Ist ein Thema, das mich immer sehr fasziniert hat. Natürlich wahnsinnig morbide. Mhm.
So ist das Buch auch.
Glaube ich, also das hört sich jetzt nicht nach gute Laune an, aber ein interessantes Thema. Da hat lustigerweise mal ein Psychologe drüber geschrieben, dass 27 so ein typisches Alter ist. Du hast so die Konflikte der Jugend eigentlich bewältigt, fühlst dich aber noch nicht angekommen im Erwachsenendasein. Und Persönlichkeitsstörungen haben gerne mal ihren Peak, also so ihren Höhepunkt vorm 30. Lebensjahr. Deswegen ist die 27 bei Künstlern, die ja eh gerne mal ein bisschen noch mal emotionaler, noch mal, ich sag mal, ein bisschen näher so an diesem seelischen Abgrund stehen. Deswegen ist die 27 da tatsächlich eine Stichzahl.
Ja, und jetzt ist meine Theorie, jetzt wird's richtig deep, dass zum Beispiel in unserer Generation, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht für die ganze Generation sprechen, aber zum Beispiel in unseren beiden Fällen oder so in dem, was wir so machen, habe ich den Eindruck, vieles hat sich so nach hinten verschoben.
Ja.
Weil, also ich habe jetzt keine, also doch, ich habe mit Sicherheit eine schwere Persönlichkeitsstörung, aber die trage ich immer schon mit mir rum. Nein.
Das ist aber auch Teil deiner Karriere.
Genau, davon lebe ich ganz gut.
Ja, das Alp, ne? Also bloß nicht.
Sagt er gerade der Richtige.
Auf jeden Fall. Ich sag jedes Mal, nicht auf die Couch. Am Ende schneiden sie dir das weg, was dich ausmacht.
Ja, das stimmt. Das wäre schlimm. Nein, aber auf jeden Fall, ist ganz witzig, dass ich das, weil ich fühle mich jetzt gerade so genau in diesem, gut, klar, ich bin jetzt auch Vater geworden und so und dann
ändert sich
auch.
Ja klar, das macht natürlich auch nochmal was.
Ne? Aber ist schon krass, finde ich. Ich sehe das auch bei vielen Kumpels, die auch noch keine Kinder haben. In diesem jetzigen Alter, so Anfang 30, Mitte 30, ist ein extremes Alter, muss man sagen. Also da geht ja das eigene Leben ab wie sonst was. Also krasser geht's ja kaum so irgendwie. Und jetzt hast du
aber
einfach
halt auch
eine Festanstellung. Das ist für mich
so,
immer noch das Schockierendste der letzten Monate.
Ist krass, ne? Krass, oder? Ich musste heute meine Steuernummer fertig raussuchen. Und hier Sozialversicherungsnummer, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ne? Und dann habe ich mir gedacht,
das wusste ich auch schon mal, da bin ich, glaube ich, dran gescheitert. Ja.
Ich habe dann gegoogelt, als keiner geguckt hat, habe ich dann gegoogelt heimlich, wo steht meine Sozialversicherungsnummer?
Das wusste und dann ich auch kam nicht
so,
mehr.
Ja, pass auf, und dann kam die Antwort so, ja, wenn Sie mal Post von der deutschen Rentenversicherung bekommen haben, stimmt. Ist die oben links, so Kind einfach.
Und da ist das Geburtsdatum, glaube ich, drin in der Nummer, ne?
Das ist so ein bisschen verschlüsselt, genau. Bei mir ist eine 185, also da ist irgendwo eine 85 verklausuliert drin.
Wieso ist das eigentlich in den USA so ein krasses Ding, die Sozialversicherungsnummer, damit macht man irgendwie alles, ne?
In den USA machst du damit wirklich alles. Du kriegst keinen Kredit, du kriegst überhaupt nichts ohne Sozialversicherungsnummer. Und eine zu haben oder nicht zu haben, entscheidet wirklich darüber, spielst du mit im Game quasi oder nicht. Und bei uns, daran habe ich halt wirklich gemerkt, weißt du, wann ich das letzte Mal festangestellt war? Das war Job, den ich neben dem Studium gemacht habe, in den Semesterferien. Und die haben mich auch dann so richtig auf Lohnsteuerkarte angemeldet. Und so. Ach, ja. Da reden wir aber wirklich vom 21-jährigen, 22-jährigen
Schüler. Krass, das ist lange her.
Das ist einfach unfassbar lange her. Und deswegen dachte ich mir heute so, hey, Sozialversicherungsnummer, wo denn? Ich hab die nicht. Ja doch, natürlich habe ich die. Also Rentenversicherung, wenn ihr euch auch nicht sicher seid, Rentenversicherung oben links.
Ist das geil. Ich würde gerne mal irgendwie, wir müssen das eigentlich, das, was wir hier machen, müssen wir irgendwie dringend mal irgendwo live machen. Und selbst wenn es nur in der Kneipe ist, weil ich will den Leuten einmal ins
eigentlich
Gesicht
schon.
Schauen.
Und dann lachen sich alle tot, weil die natürlich alle Berufe haben und sie denken so, was sind das hier für Medienfuzzis, was soll das denn?
Das würde ich total gerne mal sehen.
Aber Schuhe binden könnte, ne, rufen die dann so rein.
Ich habe halt Klettverschluss, also von daher.
Ja klar, damit ist das ich bin doch nicht wahnsinnig. Ja. Ich mach doch mein Glück nicht von der Schleife abhängig, aber wer bist du denn?
Ja, gut, dass wir jetzt schon wieder nicht über Fußball reden. Ich habe aber eine Frage. Vermisst du als FC-Fan Anthony Modest jetzt mal ernst gemeint?
Also bei so Aktionen wie jetzt unlängst gegen Bayern, wo er dann so mehr als ja nur ein wichtiges Tor schießt, in der Nachspielzeit der Nachspielzeit quasi, da vermisse ich den natürlich, ja klar. Und da kann mir auch kein FC-Fan sagen, dass es nicht so ist. Ich persönlich fand auch die Szenen unschön bei Köln-Dortmund, als sie ihn dann ausgepfiffen haben bei jedem Ballkontakt.
Ja,
das sind Sachen, tut mir leid, gehört sich nicht, aber ich weiß, Fußballstadion ist kein Opernhaus. So, ja. Passiert.
Schöner Folgentitel, Fußballstadion ist kein Opernhaus.
Oder?
Sehr gut, ja.
Fußballstadion ist kein Opernhaus.
Schreibe ich auf die Rückseite von der Familienkarte.
Mach das mal, ja. Oder auf die Geburtsurkunde vom Kind.
Hör auf, ey. Ja.
Da würde deine Frau schon sagen, was sie davon hält.
Ich denke auch.
Also das war jetzt wieder ein ganz klarer Moment, wo man natürlich denkt, ach Toni. Ne?
Aber ist ja auch irgendwie netter, ne? Aber auch irgendwie komisch, weil er gibt auch manchmal so Interviews, wo man so, wo kurz davor ist, dass er so sagt, ja, ich habe das alles nur wegen des Geldes gemacht. Auch diese Nummer damals, als er noch für den FC gespielt hat, hat er ja irgendwie mal ein Tor geschossen und dann so ein Kaffee in die Kamera gehalten, den er verkauft. Und dann hat er gedacht, was ist denn los mit dir? Aber
der ist stumpf, das ist ein super Kicker, aber ich glaube, der ist für ganz viele Sachen nicht empfänglich.
Ja.
Ist meine Vermutung. Es kann nicht jeder Jonas Hector sein. So, ich glaube, das ist der aufgeräumteste und gebildetste Typ beim FC sowieso und auch generell unter den Fußballern.
Das ist ja witzig, dass du das sagst, weil wenn ich Jonas Hector sehe, denke ich immer, das ist, ja, klar, aber das ist auch so ein richtiger Kölner. Also der ist auch, das ist ein bisschen assi ist der auch, finde ich.
Ja, so dieses Hemdsärmelige, das haben die Kölner schon alle so. Aber allein der Fakt, so dass der in einem Ford Fiesta durch die Stadt fährt, finde ich irgendwie super interessant.
Das ist so geil, ja. In Köln kultet man sowas ab bis zum Gehnichtmehr, ne?
Das ist halt keiner, den du im goldfolierten Lambo irgendwo siehst.
So, ja, dann muss ja auch nicht sein, ja.
Das muss auch nicht sein. So, und dann studiert er ja noch irgendwie nebenher seit Jahren hier Fernuni Hagen, da macht er irgendwie BWL. Ich glaube, sein Bruder auch. Also mehr Bodenständigkeit geht ja eigentlich nicht, weil er halt genau weiß, da kommt das Smarte wieder, dass die Fußballkarriere ein Ende haben wird und dass er im Prinzip da schon drauf zugeht, alterstechnisch. Ne? Und diesen Horizont zu haben, das haben ja nicht viele. Es ist nicht jeder Jonas Hector und es ist auch nicht jeder Mats Hummels. Ich glaube, das sind die beiden, die wirklich viel verstehen von dem, was passiert.
Es ist witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich wollte jetzt genau auf Mats Hummels zu sprechen kommen, weil ich finde,
er ist auch smart,
so im Winter seiner Karriere, der geht ja nun wirklich aufs Karriereende zu, gibt er auch immer mehr Interviews, wo man so denkt, der wird bald Trainer. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass der fertig ist mit dem Fußball und dann, ich meine, der ist ja auch Single in der Zeit, dann macht er seinen Trainerschein und dann wird der Trainer. Ich glaube, das wäre auch ein sehr guter Trainer. Ja. Und weißt du, was dann kurios wird? Dann wird es wieder dieses Hauen und Stechen um Mats Hummels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München geben.
Das kann natürlich sein.
Weil bis dahin gehen ein paar Jahre ins Land. Wer weiß, ob Edin Terzic dann noch Trainer ist. Könnte ich mir vorstellen, weil er es wahnsinnig gut macht und alle ihn lieben. Aber weiß man ja nicht. Und Bayern scheint ja nun wirklich, wie wir auch gerade in gute Trainer, schlechte Trainer gehört haben, die kriegen keine Konstanz in diese Position. Da noch eine Frage an Thomas Tuchel, den wir ja auch sehr lange nicht gehört haben.
Tja, genau.
Herr Tuchel, Sie auf dem Oktoberfest als Bayern-Trainer, nächstes Jahr, wäre das was?
Also ich habe die Wiesn eigentlich aus meinem Kalender gestrichen, nachdem jetzt schon wieder keine Quinoa-Schorle ausgegeben wurde. Ich hatte letztes Jahr eine detaillierte Liste, einen Technical Writer quasi hinterlassen, was ich vorfinden will und es ist nach wie vor keine Quinoa-Schorle erhältlich. Des Weiteren keine Hafermilch für mein laktosefreies und kalorienfreies Bier. Und das alles lockt mich jetzt nicht zurück auf ein asoziales Volksfest, ohne Wertung.
Ja, dann vielleicht doch lieber Jürgen Klopp als Bayern-Trainer, ne?
Boah, ey, Klopp als Bayern-Trainer.
Das würde ich auch gerne nochmal hören. Jürgen Klopp als Bayern-Trainer auf dem Oktoberfest.
Ja! Geil, ich bin voll! Ist das meine Frau? Egal.
Geil. Das war Kevin Großkreuz.
Ja, das ist Kevin. Sorry, ich hatte zu viel Spaß. Das ist, dann muss alles raus. Ne?
Ich habe es schon 100 Mal in diesem Podcast erzählt, aber das Video von der Dortmunder Meisterfeier 2011, wie
unfassbar.
Jürgen Klopp da hinter der Bühne steht und hinter ihm Kevin Großkreuz ins Dixi-Klo rennt und
und alles rauswirft, was keine Miete zahlt.
Und er nur so, der Kevin, das ist so, das ist auch mit diesen halb abrasierten Haaren sensationell.
Ist unfassbar. Klopp gibt ein Interview, eins von Hunderten an dem Tag. Und dann läuft Kevin im Hintergrund, hat schon seinen Scalp ab zur Hälfte, ne? Und der Klopp guckt einfach nach dem Motto, wie so ein Lehrer, ne? Der seinen größten Problemschüler zwar mag, aber auch aufgegeben hat.
Kevin Großer ist auch einfach wahnsinnig. Ich war letztens mal ein Weilchen auf seinem Instagram-Profil, um mich mal
Fischkreuz. Fischkreuz, ja.
Wahnsinn. Aber BVB...
Aber dieses Schalke-Bashing, da merkst du halt wirklich, dass der Dortmunder ist. Ne?
Der war doch letztens bei dem Spiel FC gegen Schalke und dann saß der da in irgendeiner Loge und dann hat Schalke ein Tor geschossen, das ist aber zurückgenommen worden vom VAR.
Ja, ja.
Und dann hat der da gejubelt in Richtung Schalke-Fans und denen den Mittelfinger gezeigt, mitten in so einer gesponserten Loge, wo ich so dachte,
ja, das ist halt stumpf. Das ist stumpf. Das ist der eine Assi-Freund, wegen dem du das Hotel auf Mallorca räumen musst.
Ist so.
Weil der sich nicht im Griff hat.
Ja. Ist so. Ah, eigentlich ein schönes Schlusswort. Naja. Ja, hör mal, jetzt ist ja tatsächlich dann auch, das sei vielleicht noch gesagt, war mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst, habe ich jetzt im Zuge der Recherche für die Radiosendung Extra Time hier da rausgefunden. Es sind insgesamt sechs englische Wochen am Stück. Das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite englische Woche am Stück. Und ist dann ist ja WM.
Ja.
Da wird ja die ganze Zeit nur Fußball gespielt.
Die Jungs fahren quasi mit dem Burnout ins wichtigste Turnier. Ja, also das ist clever geplant.
Und in England ist es ganz extrem, weil in Deutschland ist dann Winterpause bis zum 20. Januar, wenn die WM vorbei ist. Aber
bis zu meinem 38. Geburtstag, wie schön.
Richtig. Aber in England wird das WM-Finale ist am 20. Dezember, also am 4. Advent. Und sechs Tage später, am 26. Dezember, wird in England genannt, Boxing Day, wieder Fußball gespielt. Und zwar alle Vereine am selben Tag. Also das ist ja schon heftig. Also,
der legendäre Boxing Day. Wo sollst du da regenerieren? Wo denn?
Das ist nicht möglich. Also Jürgen Klopp hat den ganzen Tag schlechte Laune. Mal gucken, ob er dann noch Liverpool-Trainer ist. Ich bin gespannt.
Boah, meinst du, dass da auch ein Wechsel
ja,
ansteht?
Ja, man sagt ja immer so, das siebte, achte Jahr bei Jürgen Klopp, da ist
das
dann
das verflixte siebte Jahr.
Ja, das siebte Jahr, der jetzt so gerade durch, aber es ist irgendwie, das läuft nicht mehr so. Die haben zwar jetzt in der Champions League gewinnen sie, aber in der Liga verlieren sie ständig. Es ist
das Bayern-Phänomen, ne?
Ja.
Champions League läuft, Liga so, naja.
Ja, aber noch deutlich schlechter. Ich glaube, die sind irgendwie Zehnter oder so. Ja, also gut, das ist echt, das läuft gar nicht. Also ich bin mal gespannt. Naja.
Schade, ne? So alles hat seinen Moment, alles hat seine Magie und
ja,
dann
schlimm,
irgendwann
ne?
kommt der Alltag.
Richtig vergänglich. So, jetzt gehen wir aber mit diesen traurigen, sodass ihr so richtig traurig das Spotify ausmacht. Das ist mir
das
wichtig.
Das wollten wir, genau.
Nein, ihr müsst nicht traurig sein, wir sind nächste Woche wieder da für euch.
Absolut, absolut.
Bis dann.
Tschüss.